Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
Hallo und herzlich willkommen hier zum Pfostenbruch, dem Gladbach-Podcast mit einer Folge. Endlich mal wieder nach einem Sieg. Borussia Mönchengladbach gewinnt gegen den VfL Bochum mit 5:2. Es ist der wichtige Sieg im Tabellenkeller. Es ist ein richtungweisendes Spiel gewesen und es ist das erste 5:2 nach dem Derby, nach dem letzten Derby-Sieg gegen den 1. FC Köln. Ich bin Kevin hier im Pfostenbruch und ich grüße Jonas. Hi.
Ja, hi, freut mich, auch über diesen Sieg mit dir sprechen zu können. 5:2 hat viel Spaß gemacht im Stadion und darüber werden wir ja dann auch reden im Laufe der nächsten Minuten.
Genau das werden wir machen. Es war ein mit Spannung erwartetes Spiel, weil sich die Situation nämlich, möchte ich sagen, dramatisch, aber sie hatte sich schon deutlich verschärft jetzt vor dem Spiel gegen den VfL Bochum. Die Bochumer hatten 3:2 gegen die Bayern gewonnen, waren 3 Punkte an Gladbach vorbeigezogen. Unser Vorsprung auf den 16. Platz als neuer 15. betrug nur noch 6 Punkte. Jetzt sind es 8 Punkte und 10 Zähler auf den 17. Platz. Also das macht erstmal deutlich, wie wichtig dieser Sieg war, bevor wir jetzt wirklich über den Spielverlauf und alles Weitere sprechen. Aber erstmal so das große Ganze müssen wir jetzt erstmal festhalten. Ganz, ganz wichtiger Sieg, egal wie er zustande gekommen ist. Dazu später mehr, aber einfach wichtig, die 3 Punkte zu holen.
Ja, genau. Ich war auch relativ nervös auf dem Weg zum Stadion und auch als das Spiel anfing. Und ja, die Bedeutung des Spiels, das hast du gerade auch sehr stark herausgestellt, die war enorm hoch, auch aufgrund der nächsten Aufgaben, die kommen, 3 Punkte jetzt mitgenommen zu haben, ist mir ehrlich gesagt auch wirklich scheißegal, wie wir das gemacht haben. Wir haben diese 3 Punkte und das hilft uns in der aktuellen Situation sehr weiter.
Dann lass uns reingehen in die Spielanalyse. Es war eine hitzige Partie, es war eine aufregende Partie mit 7 Toren, mit 2 zurückgenommenen Treffern, mit 2, ich sag mal, dunkelgelben Karten, die Sven Jablonski als Schiedsrichter zücken musste. Also dementsprechend gibt es viel zu diskutieren. Insgesamt Borussia natürlich auch personell verändert. Wir hatten nämlich gleich 2 Innenverteidiger mit 5. gelben Karten, also Nico Elvedi und Ko Itakura waren nicht dabei, Marvin Friedrich reingerückt, insgesamt wieder mit einer Viererkette. Wir müssen erwähnen, dass Stefan Leiner zum ersten Mal nach seiner Erkrankung wieder von Anfang an gespielt hat und ansonsten ja Rocco Reitz tatsächlich nur auf der Bank, auch zum wiederholten Male. Florian Neuhaus dafür nach seiner blessurbedingten Nichtnominierung für Leipzig jetzt wieder von Anfang an im Spiel und vorne dann mit Jordan Hack und Nathan Ngumu, die auf offensive Dreierkette, die es richten sollte. Aber zunächst war man in der Defensive gezwungen gegen den VfL Bochum, der ja auch ein paar personelle Probleme hatte, durchaus mit Anvia Jay kurzfristig nicht dabei, mit einem Lucila, mit einem Osterhage, Oermann, die alle nicht spielen konnten. Aber trotzdem Bochum gut reingekommen, ging aber zum Glück nur vermeintlich in Führung.
Im Stadion war es natürlich ein absoluter Tiefpunkt. Man erhofft sich natürlich aus so einem Spiel, dass halt die eigene Mannschaft natürlich in Führung geht, dass man ein bisschen Rückenwind bekommt. Und als dann diese Ecke vor der Nordkurve reinflog, das war so ein leichter Stimmungskiller. Aber ich habe auch im Stadion schon direkt gesehen, da gab es ein paar Reklamierungen, ich glaube von Wöber oder Friedrich, einer von den beiden, sind auf jeden Fall zum Schiedsrichter hin. Und auch mir ist das später dann auch nochmal zu Hause angeguckt habe, war mir eigentlich klar, okay, da ist ein Handspiel dabei. Der Ball wird von Bernardo mitgeführt und ja, Glück gehabt vielleicht auch, dass er dann zurückgenommen wurde. So war es dann vielleicht kein Stimmungskiller, da er dann zurückgenommen wurde durch den Videobeweis, sondern Borussia hat dann die Initiative übernommen, was man dann im Endeffekt schon durch die erste Torchance unsererseits bemerkte, als Jordan mit dem Kopf an die Latte, nicht den Kopf der Latte, sondern den Ball an die Latte spielte, genau, so.
Ja, Jordan, so groß ist er dann doch nicht, dass er ohne zu springen an die Latte kommt, aber es war natürlich dann wirklich eine Situation direkt im Gegenzug im Prinzip, im Anschluss an das zurückgenommene Tor von Bernardo nach der Ecke in der 4. Minute ist es Jordan in der 6., 7. Minute, der dann die Latte köpft. Riemann wäre allerdings wahrscheinlich auch zur Stelle gewesen und trotzdem natürlich eine enorm ereignisreiche Anfangsphase, obwohl es dann noch länger 0:0 stand. Generell zu diesem vermeintlichen 0:1, ja, die Regel ist eben so. Und Thorsten Lieberknecht, der ist jetzt auch kein Fan von der Regel. Wer das gesehen hat, 97. Minute, die Darmstädter in Bremen, ähnliche Situation. Auch da kommt der Ball unglücklicherweise, sage ich jetzt mal, an die Hand des späteren Torschützen, aber die Regel ist so, dass dann ein Tor zurückgenommen werden muss. Ich bin jetzt kein sonderlicher Freund der Regel, in dem Fall haben wir davon profitiert. Sprechen wir dann aber weiter über den Verlauf der ersten Halbzeit. Wir hatten dann ein paar Abspielfehler von Moritz Nikolas, der da ein, zwei Mal nicht so ganz sattelfest wirkte und einmal sogar wirklich eine Top-Chance für Bochum einleitete, unfreiwillig. Am Ende ist es Broschinski, der allerdings dann daneben zielt. Und so stand es weiter 0-0 bis zur 28. Minute. Nach einer Ecke von Robin Hack trifft, eigentlich für mich ist es ein Eigentor von Christian Gamboa, aber Nathan Gumu bekam den Treffer zugesprochen.
Aus der Stadionperspektive wieder, ich habe das quasi überhaupt nicht sehen können. Ich habe nur gesehen, dass das Ding drin war, also spätestens als Friedrich den Ball dann über die Linie gespielt hat. Ich konnte mir das erst dann im Nachhinein anschauen, dass der Ball ja tatsächlich, ob er jetzt dann noch Wilber den Ball entscheidend verlängert hat, weiß ich nicht. Konnte ich es auch in den Bildern nicht sehen, aber auf jeden Fall hat ein Gummi den irgendwie auf die Schulter bekommen und der tröppelt dann irgendwie auf den Bochumer Oberschenkel oder wo auch immer hin und geht dann ins Tor der Bochumer. Ist mir dann in diesem Fall auch wieder wirklich egal, wie das Tor fällt, nur es sah schon in gewisser Art und Weise sehr kurios aus. Wird wahrscheinlich bisschen so geplant gewesen sein, aber bestimmt nicht in der Art und Weise, wie man es am Ende dann erzielt hat. Also mit der Schulter dann logischerweise, sondern ich denke mal, der Kopf war der Favorit in dem ganzen Szenario, aber wie gesagt, ist mir dann auch am Ende egal, drin ist drin, 1-0, perfekt die Wende eingeleitet in dieser hitzigen Anfangsphase.
Marvin Friedrich hätte spätestens danach ja dann auch durch das Nachstochern das 1-0 erzielt. Also selbst wenn der Ball da noch nicht drin gewesen wäre, das war dann auf jeden Fall das verdiente Ende einer durchaus, ja, ich sag mal, unübersichtlichen Situation nach dem Eckball. Also Borussia in Führung und wenige Minuten später gab es einen strittigen Elfmeterpfiff, so möchte ich es mal behaupten. Manu Kone kommt an den Ball, setzt sich da in einer ziemlich wilden Situation am Strafraum durch und Ivan Ordetz trifft offenbar den Gegenspieler und nur den Gegenspieler. Kone sinkt mit so ein bisschen Verzögerung zu Boden, deswegen fand ich auch, sah es ein bisschen komisch aus. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das Ding in einer VAR-Überprüfung überhaupt standhält. Also ich konnte so ein bisschen den Ärger der Bochumer schon verstehen. Merkwürdige Situation einfach.
Also grundsätzlich mal aus der Stammperspektive und mal grundsätzlich zum Videobeweis nochmal was zu sagen. Es war generell in diesem Spiel sehr unbefriedigend, dass man überhaupt nicht wusste, wieder mal, es ist schon, habe ich schon öfters mal angesprochen, dass man nicht wusste, was genau da jetzt kontrolliert wird, welche Szene man sich konkret angeguckt hat. Es gibt ja noch eine weitere Szene, die wir wahrscheinlich noch besprechen werden. Und ich finde das immer für die Fans halt ein bisschen mal abhängig davon, was jetzt von außen an Kommunikation über WhatsApp, über welche Kanäle auch immer kommt, um zu erfahren, was denn ja genau sich jetzt angeguckt wird. Ich habe es mir dann auch wieder im Nachhinein erst angucken können. Ich fand schon, dass wenn der Jablonski so entscheidet, dass er dann so bleiben muss bei dieser Entscheidung. Ich meine, Ordetz trifft ihn halt aus meiner Sicht zumindest irgendwie am Fuß. Und das reicht dann halt aus, um es dann halt nicht mehr zurücknehmen zu können. Und dementsprechend, vielleicht haben wir da ein bisschen Glück. Wir haben das Spiel aber auch entsprechend erzwungen. Wir hatten ja da mehrere Abschlüsse, bis der Ball dann irgendwie bei Kone landete. Deswegen, ich glaube, damit können wir ganz gut leben. Wir sind ja auch in der Saison jetzt auch nicht immer von Glück geküsst gewesen. Ja, und deswegen war ich eigentlich noch glücklicher darüber, wie Weigl ihn dann reingehauen hat vom Punkt. Nämlich dermaßen souverän war ich höchst zufrieden. Ich habe da immer so Bammel, ehrlicherweise, weil er hat ja auch schon mindestens einen Elfmeter in dieser Saison verschossen, der dann nochmal wiederholt wurde. In Freiburg, wenn ich mich nicht täusche.
Genau, in Freiburg, aber der Elfmeter eben in der Statistik nicht mehr sichtbar, weil er eben dann wiederholt wurde, weil Noah Atubolu mit keinem Bein mehr auf der Linie stand. Genau, ich erinnere mich auch, da stand ich mit Fabian im Gästeblock. Also, wir gehen 2-0 in Führung. Glücklicher Spielverlauf, ich denke, das gehört soweit dazu. Und es wurde ja dann fast noch besser. 45. Minute, das vermeintliche 3-0 durch Florian Neuhaus, nachdem Jordan einfach abtropfen lässt. Dann allerdings den Kollegen Ordetz, über den wir gerade schon sprachen, am Trikot zupft und dadurch daran hindert, zumindest noch irgendwie eingreifen zu können und den Torschuss von Neuhaus vielleicht zu verhindern. Das Trikot ziehen musste man wegpfeifen, also geht am Ende in Ordnung.
stimme ich zu. Auch wenn das Tor in seiner Komposition mit dem Doppelpass schon schön anzusehen war und auch der Abschluss ins Eck unten. Aber im Endeffekt, ja, dieser Trikotzupfer war ganz klar ein Foul und musste halt dann dementsprechend zurückgenommen werden. Auch wenn es, ich glaube, im Stadion war es zumindest zu sehen, es da ein paar Proteste gab, habe ich in dem Fall jetzt nicht so ganz nachvollziehen können, nachdem ich auch jetzt die Bilder dann sehen konnte. Ich glaube, Leiner hat sogar noch die gelbe Karte dann gesehen in diesem Zusammenhang. Ja, also ich meine, das Spiel ist am Endeffekt nochmal für uns gut ausgegangen. Wir haben nochmal das 3:0 erzielt. Deswegen, ich glaube, das ist diesen Fall zu verschmerzen, da jetzt lange zu diskutieren, wurde zu Recht zurückgenommen und Deckel drauf in diesem Fall.
Nachdem Leiner da wie von der Tarantel gestochen auf den Schiedsrichter losgestürmt ist und dann eben auch zu Recht die gelbe Karte sah, gab es noch 3 weitere gelbe Karten in der ersten Halbzeit. Und zwar Manuel Riemann, finde ich auch unfassbar lustig. 5. gelbe Karte für einen Torhüter, irgendwie der erste seit René Adler vor 12 Jahren oder so. Also Riemann gesperrt gegen Leipzig, soll uns nicht weiter interessieren. Aus unserer Sicht spannend, Neuhaus gelb und Stöger gelb ist so gekommen. Neuhaus mit einem Rüten einsteigen gegen Kevin Stöger. Kevin Stöger danach mit einem relativ rüden Schubser gegen Neuhaus. Es gab oder gibt in diversen WhatsApp-Gruppen die ein oder andere hitzige Diskussion und die Meinungsverschiedenheiten darüber, ob das denn jetzt gerechtfertigte gelbe Karten waren oder ob man auch hätte rot geben können. Wie stehst du dazu? 2-mal dunkelgelb, dann am Ende die in Summe richtige Entscheidung?
Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Also das Foul war ja schon, sage ich jetzt mal, aus der harten Kategorie. Ich würde aber nicht sagen, dass da jetzt unbedingt eine rote Karte bei rumkommen müsste, die auf das Aufeinandertreffen zwischen den beiden Protagonisten. Ja, also der Schubser ist für mich dann auch dann klar, gelb war ja keine in dem Sinne Tätigkeit wie ein Schlag ins Gesicht, um es mal so auszudrücken. Dementsprechend, ja, vielleicht das ganze Drumherum, was da noch passiert ist. Man hat ruhig gemerkt, dass da richtig Feuer drin ist, dass dann Riemann dazu rennt, dass da einfach grundsätzlich viel Rangelei war und diskutiert wurde und die Schiedsrichter das alles ordnen mussten. Das hat nochmal richtig für so eine Krawallstimmung im Stadion gesorgt. Also das hat nochmal richtig die Gemüter geweckt. Man hat richtig gemerkt, dass dieses Spiel einen entsprechenden Stellenwert hat. Ich habe es auf Twitter, glaube ich, genannt, das ist eigentlich quasi der Ausdruck für Abstiegskampf, auch wenn wir den unbedingt vermeiden wollen. Aber es hat sich so halt im Endeffekt in dieser Zeit da so angefühlt. Und ich glaube auch danach gab es ja noch eine weitere Szene, das konnte ich jetzt nicht genau sehen aus dem Stadion.
An der anderen Seite, da ging es darum, wer Einwurf haben sollte. Auch Leiner war, glaube ich, beteiligt.
Genau, da hat man auch gemerkt, dass da auch nochmal Zündstoff für die Fankurven da war. Dementsprechend war ich eigentlich ganz happy, dass dann der Halbzeitpfiff kam, weil dann erstmal die Gemüter wieder etwas sich beruhigen konnten. Ich meine, am Ende hat Borussia die Antwort dann eher sportlich getroffen in der zweiten Hälfte, mit dem ich auch viel besser leben kann, als wenn man sich da jetzt, um es mal plump auszudrücken, prügelt auf dem Platz.
Also ich muss am Ende sagen, das Spiel hatte alles, nicht nur in der ersten Halbzeit, wir sprechen gleich auch über die zweiten 45 Minuten, aber ich habe schon zur Pause gedacht, Mensch, das ist endlich mal wieder eine Begegnung, die einen so richtig anzündet. Von dieser Art Partien hatte man in den vergangenen Jahren aus Borussia-Sicht viel zu wenige. Und ja, da kommt nicht jeder Pass an oder so, oder da ist dann auch mal ein rüdes Foul von Florian Neuhaus dabei, aber da haben es sich 2 Mannschaften mit Gift und Galle so ordentlich gegeben. Unfassbar schön. Es war großartig zuzuschauen und vor allen Dingen am Ende als Sieger rauszugehen, ist auch wichtig. Ansonsten würde ich wahrscheinlich nicht so drüber sprechen. Aber das wäre noch so mein Take dazu. Es bezieht sich eigentlich auf das gesamte Spiel. Es war für mich ein Spiel, was gut und gerne auch am Bökelberg hätte stattfinden können. So ein richtig schönes, altes Bökelberg-Spiel mit Gift und Galle, mit vielen Toren, mit Wildheit auf dem Platz. Also hat mir unfassbar gut gefallen. Und natürlich auch vielen Emotionen vor dem Anpfiff dürfen wir auch nicht vergessen an dieser Stelle.
Ja, es war halt wirklich alles dabei. Ich habe tatsächlich, wo du es gerade gesagt hast, auch totale Bökelberg-Vibes bekommen, wenn ich an so einige Spiele denke, die in dieser Art auch geführt wurden. Ja, wie gesagt, es hatte alles dabei, wenn man noch vor Anpfiff quasi noch darüber nachdenkt, dass die Nachrichten reinploppten mit denen, an dieser Stelle, wo ich die Beileidsbekundung auch gerne abgeben wollen würde, in Richtung Friedhelm Frontzeck und Ulrich Lefebvre. Ich habe beide jetzt nicht spielen sehen, zumindest ersteren habe ich zuletzt noch bei der Mitgliederversammlung live erlebt mit Sohn Michael Frontzek. Dann das Jahresgedächtnis von Jordi Bongard und dem Todesfall in der Ultraszene, wo man auch nochmal gemerkt hat, wie wichtig das denen ist und ich da auch nochmal meinen Respekt im Umgang auch damit ausdrücken möchte. Man merkt einfach, dass das, man kann von der Fanszene halten, was man möchte, aber das ist eine absolute Einheit. Ja, auch in dem Sinne auch da meine Beileidsbekundung in die Richtung. Es war wirklich alles dabei, neben dieser Trauergeschichte, aber auch Rangeleien, viele Tore, Zweikämpfe. Im Endeffekt hat dieses Spiel alles gehabt, auch wenn es diesen Bökelberg vielleicht gerade gab. Hatte auch all das, was man sich ursprünglich auch vor der Saison ein bisschen versprochen hatte. Dass man sich wieder mit so ein bisschen mit dieser Borussia identifizieren kann. Und das kann ich auch gut und gerne, wenn ich sehe, dass eine Mannschaft auf dem Platz lebt. Positiv wie negativ. Ich habe endlich wieder was gefühlt. Ich kann es einfach nur genauso beipflichten, wie du es gesagt hast. Es hat in dem Sinne viel Spaß gemacht, da im Stadion zu sein. Nicht nur aufgrund der 5 Treffer, die wir erzielt haben.
Echter emotionaler Fußballtag. Auch in der zweiten Halbzeit hat sich das fortgesetzt. Erstmal ist so eine kleine Beruhigung ins Spiel eingetreten und dann in der 56. Minute hätte es eigentlich schon 3:0 stehen müssen für uns. Moritz Nikolas mit einem langen Ball auf Jordan. Der schickt dann Neuhaus in Richtung gegnerisches Tor und spielt zurück auf Jordan, der frei vor dem Tor den Ball aber nicht richtig trifft. Also da war auch, glaube ich, ein bisschen unkonzentrierter im Spiel. Also das muss eigentlich das 3:0 sein. Was dann allerdings in der 72. Minute fällt, am Ende ist es Rocco Reitz, der zum 3:0 einnickt, kann man nach der Situation fast gar nicht sagen. Er wird von Nathan Gumus Fackel am Kopf getroffen.
Ja, das habe ich im Stadion auch direkt gedacht, als ich das Tor gesehen habe. Das war ehrlicherweise kein Kopfballtor, es war irgendwie eher, dass der Ball gegen seinen Kopf flog und dann ins Tor, weil Ngumu da die Flanke wirklich sehr scharf getreten hat. Nichtsdestotrotz.
Also wenn Reitz den nicht macht, dann könnte er ihn auf Körperverletzung verklagen. Ja, so ungefähr. Ne? Also so ein Ding war das.
Ja, so ungefähr. Also es war schon, ich würde nicht sagen lustig, aber es war schon so eher untypisches Kopfballtor, will ich jetzt mal sagen. Aber auch ein glückliches Händchen von Seoane, dass er diese beiden Beteiligten, auch Honorar, hatte ja erst den Ball auf Ngumu überhaupt gespielt, der dann wiederum dann geflankt auf Reitz, Reitz und Honorar eingewechselt und sind direkt quasi beteiligt an diesem dritten Treffer.
Aber die Messe war noch nicht ganz gelesen. 3 Minuten später unglückliche Situation bis in Tohuwabohu im eigenen Strafraum und einmal mehr können wir natürlich nicht die Null halten. Philipp Hofmann trifft zum 3:1, kurz zuvor eingewechselt gewesen. Wurde dann aber doch nicht so zittrig, denn wiederum nur 3 Minuten später, also 72., 75., 78. fällt dann schon das nächste Tor. Franck Honorat legt sich den Ball selbst vor und Jordan murmelt ihn am Ende eines schnell vorgetragenen Angriffs irgendwie rein. Typisches Jordan-Tor auch mit bisschen Unterstützung von Riemann, der auch nicht ganz glücklich aussah, zum 4:1. Aber selbst das war noch nicht das Ende eines ziemlich wilden Ritts da in den letzten 20, 30 Minuten.
Dann wird eine Flanke geschlagen, der Bochumer in unseren Strafraum, wo sich Friedrich dann offensichtlich verschätzt, so sieht es zumindest aus. Leiner kann dann im Endeffekt auch nichts mehr machen und ja, ich weiß nicht, welcher Bochumer da jetzt genau den Kopf hingehalten hat.
Kevin Schlotterbeck
hat dann gar kein Problem mehr, den Ball in unserem Tor unterzubringen, hat am Ende aber auch keine Auswirkungen auf den weiteren Spielverlauf gehabt, nämlich Honorar schafft den Schlusspunkt mit einem saftigen Schuss aufs Tor von Riemann und quasi mit dem Treffer und dem Jubel war dann auch Schluss im Borussia-Park.
Honorat schraubt das Ding ins Torwart-Eck zum 5:2, saftiger Schuss, wie du sagst, 96. Minute, damit Abpfiff, 5:2 gegen den VfL Bochum, ein ganz wichtiger Sieg. Wir haben zwar wieder 2 Tore kassiert, die nicht notwendig waren, aber trotzdem haben wir jetzt Bochum auf die vorletzte Position in der Gegentorstatistik gespielt durch die 5 eigenen Treffer. Also Borussia am Ende mit einem wilden Spiel, was wir ja in der Hinrunde relativ häufig hatten, wenn ich an das 3:3 in Darmstadt denke, wenn ich an das 4:4 denke in Augsburg, das 3:3 in Freiburg. Jetzt auch mal wieder 7 Tore in diesem Heimspiel. Und am Ende fällt jetzt das Fazit wie aus? Also klar, es gibt auch wieder ein bisschen was zu kritisieren, aber eigentlich relativ wenig, auch trotz 2 Gegentore. Die ganze Anmutung, Spielweise hat mir unfassbar gut gefallen. Also ich fand auch die Viererkette gut, ich fand extrem belebend Stefan Leiner, muss ich sagen. Man hat jetzt nicht gemerkt, dass man deutlich was rochieren musste im Vergleich zu der letzten Abwehrbesetzung. Dadurch, dass wir da auf Itakura, auf Elvedi, auf zwei Stammspieler zuletzt haben verzichten müssen, dass Kelly links spielen musste. Also Stefan Leiner, für mich ein Mann für Sonderlob. Und Nathan Gumo hat mir auch gut gefallen, nachdem ich ihn auch häufig kritisiert habe. Aber da war Feuer drin.
Ja, also mir hat die Mannschaft insgesamt sehr gefallen. Auch wenn jetzt der ein oder andere mal einen Fehler drin hatte. Wir hatten ja über Nikolas zum Beispiel gesprochen, in der ersten Viertelstunde mit ein paar Unsicherheiten im Passspiel. Aber im Gros hat mich jeder so ein bisschen überzeugt. Neuhaus, der ja jetzt oft gescholten wurde, hat ja auch eine deutliche Reaktion gezeigt. Jetzt nicht nur im Sinne von fußballerischen Aktionen, sondern auch emotional auf dem Platz. Gumo hast du schon genannt, der hat mir auch sehr gefallen. Honorar hat sich gezeigt, der ja auch jetzt nicht so einfache Wochen hatte. Jordan hat wieder getroffen. Leiner absolut belebend. Auch ein wichtiges Signal an die Mannschaft insgesamt, wie er sich da zurückgekämpft hat. Ja, Wilber hat mir eigentlich auch ziemlich gut gefallen. Skelias auf der linken Seite auch ziemlich gut gemacht, obwohl für ihn ja ungewohnt. Man kann so fast jeden irgendwie nennen. Kone hat auch einen guten Beitrag geleistet in diesem Spiel, der auch nicht so eine ganz glückliche Saison bisher hat. Man kann schon einiges mitnehmen von diesem Spiel, würde ich sagen, dass vielleicht dieser Ansatz, den wir da wählen, nämlich unserem Glück in der Offensive zu suchen, vielleicht etwas besser ist, als sich eher auf die Defensive zu fokussieren, weil wir anscheinend immer irgendwie ein Gegentor mindestens bekommen, egal wie wir uns anstrengen. Und dann sollten wir es zumindest dann mit der eigenen Stärke der Offensive versuchen.
Ja, die Stärken dieses Kaders, das zeigt auch so ein Auftritt, die liegen dann eher in der Offensive. Die Balance, jetzt mal abgesehen von den zwei Gegentoren, die jetzt natürlich nicht hätten sein müssen, war aber jetzt auch gar nicht so verkehrt. Also am Anfang dachte ich, oh je, jetzt kriegst du natürlich per Standard, wo es auch immer ein bisschen bitter läuft gegen dich, wenn du ein Standard-Gegentor kassiert, kriegst du das 0-1. Aber das wurde ja zum Glück zurückgenommen, dürfen wir nicht vergessen. Also es gab schon eine Menge Spielglück auch für Borussia. Aber haben wir uns nach der einen oder anderen wirklich schwierigen Woche zuletzt auch jetzt verdient. Wir springen dadurch an Bochum vorbei. Wir haben Wolfsburg und Union ebenfalls hinter uns gelassen. Nach Redaktionsschluss oder nach Aufnahmeschluss nicht klar ist, ob auch der FC Augsburg hinter uns bleibt. Borussia ist damit auf jeden Fall aber mindestens 3 Plätze nach oben geklettert nach diesem Spieltag. Das ließ sich auch deutlich besser an als 15. zu sein, muss man auch so klar sagen. Und vor allen Dingen Mainz hat, wenn auch unglücklich, in Leverkusen verloren. Das heißt, der Vorsprung auf Mainz 10 Punkte. Und damit komme ich dann jetzt auch zum nächsten Thema, bevor wir am Ende vielleicht auch noch so ein paar sonstige Themen rund um Borussia kurz anreißen. Aber lass uns gerne jetzt auf das nächste wichtige Abstiegskampfspiel in Mainz zu sprechen kommen. Ich denke, wir sind uns einig, wir sollten es noch als Abstiegskampf betiteln. Das hat ja jetzt vor Bochum auch gut geklappt und in Mainz sollten wir jetzt auch nicht verlieren, weil ansonsten sind wir vor dem Derby ausgerechnet gegen Köln, wären wir im Falle einer Niederlage in Mainz in der fast selben Situation, wie wir es jetzt vor Bochum waren und die Woche war nicht schön.
Exakt, also ich glaube, der Auftrag für das Auswärtsspiel in Mainz ist Verlieren verboten. Also ich wäre schon mit einem Unentschieden ehrlicherweise zufrieden.
Ja, wenn so die Haltung stimmt und so und du spielst 1-1, bin ich auch völlig fein.
Ja, also wenn man weitermacht wie jetzt gegen Bochum, da kann ich absolut damit leben, weil wir dann halt die ganz gute Chance haben, nämlich im Derby. Und da ist ja noch einiges gut zu machen, wenn wir an das Hinspiel denken. Ich denke jetzt mal ein bisschen weiter. Aber wenn man in diese Situation kommt, dass man halt quasi so eine Art Matchball, würde ich jetzt mal sagen, im Abstiegskampf hat, dass man den Abstand nochmal erhöhen kann, weil ich jetzt nicht davon ausgehe, dass Köln jetzt gegen Leverkusen zum Beispiel gewinnt, dann könnte man mit einem Unentschieden in Mainz und dann den potenziellen Derby-Sieg, wovon ich eigentlich immer fest ausgehe, dass wir da 3 Punkte holen, ziemlich weit weg.
Und das nach nur einem Derby-Sieg in den letzten 6 Derbys, ne?
Genau, aber
ein bisschen Hybris sei uns gegönnt.
Genau, aber ich würde es mir wünschen und dann wäre, glaube ich, auch erst einmal diese ganze Sorgen-Falten-Geschichte mit Abstieg, 16. Platz, Relegation erst einmal erledigt. Und man könnte sich auf andere Aufgaben konzentrieren, als immer nur nach unten zu blicken, weil der Abstand dann aus meiner Sicht zumindest erstmal komfortabel genug wäre, die nächsten Aufgaben in der restlichen Saison anzugehen.
Also sagen wir so, der Auftrag an Borussia ist Verlieren verboten in den nächsten 2 Spielen. Dann hätte man Derby-Sieg vorausgesetzt dann zumindest 7 Punkte aus diesen 3 geholt und die hätte ich aber vor Bochum definitiv unterschrieben. Lass uns aber noch nicht zu sehr aufs Derby kommen. Mainz wird schwierig genug, glaube ich. Unter dem neuen Trainer ist da eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz. Ich halte Mainz für, im Gegensatz zu Köln und Darmstadt, auch serienfähig. Also ich traue denen zu, dass die auch tatsächlich nochmal im Verlauf der Restsaison auch mal 3 Spiele in Folge gewinnen. Sieht komisch aus nach 2 Siegen aus 23, aber Mainz ist eine Truppe, ich finde die qualitativ unserer jetzt relativ ebenbürtig. Vielleicht nicht ganz schlecht, dass der Kollege Kazi, der recht torgefährlich ist auch als Verteidiger, dass der gelb gesperrt ist. Ansonsten Gankam, der von der Bank kommt, ist rot gesperrt, hat sich die rote Karte in Leverkusen eingeholt. Also auch da gibt es ein paar personelle Probleme vor dem Spiel gegen uns. Ja, Mainz ist ein schwieriges Pflaster auch häufig. Also wenn man da einen Punkt holt, ich wäre wirklich völlig fein damit, wie schon erwähnt. Das wird, glaube ich, kein Zuckerschlecken. Jetzt kommt es einfach darauf an, dass die Mannschaft endlich mal 2-mal in Folge so eine Geisteshaltung auf den Platz bringt. Das wäre ja schon ein Fortschritt.
Ja.
Ich will ja gar nicht über 2 Siege in Folge mutmaßen.
Ja, also Zustimmung, absolut. Ich hoffe auch, dass man der Situation sich immer noch gewahr ist, wie es jetzt auch gegen Bochum war, dass jetzt nicht auf einmal dem Sieg alles vergessen ist und da ein Haken hintergemacht werden kann, sondern dass halt wirklich im Verein immer und auch der Mannschaft, Borussia insgesamt klar ist, dass es immer noch in den kommenden Spielen darum geht, also kann ich schon wieder weiter, will jetzt nicht unbedingt wieder weiterblicken, aber auch Pokalspiel ist so ein Thema, dass man halt jetzt wirklich vielleicht wieder eine positivere Grundstimmung hinbekommt. Da kann ein guter Auftritt in Mainz schon sehr wegweisend sein, weil ich möchte auch nicht jetzt, du hast es vorhin auch schon gesagt, in die Situation kommen, dass wir im Derby ausrichten, im Derby dann unter den Druck stehen, da definitiv gewinnen zu müssen. Also ich möchte da schon, sage ich jetzt mal, vielleicht für so einen Gladbach-Fan vielleicht ein bisschen ausgewöhnt, aber ich möchte ein bisschen mit mehr Ruhe in so ein Spiel reingehen, nicht so viele Sorgen haben um Abstieg, Abstiegskampf und so weiter. Und da wäre ein guter Auftritt in Mainz eine sehr gute Ausgangssituation für die weiteren Aufgaben.
Vor allen Dingen, weil die weiteren Aufgaben sich nicht nur auf die Bundesliga beschränken, sondern nach dem Derby steht ja dann bereits am Dienstagabend das Spiel in Saarbrücken an. Auch ein ganz wichtiges jetzt auf dem weiteren Weg in dieser Spielzeit, Pokalviertelfinale. Also dementsprechend, Borussia sollte jetzt in einen Flow kommen. Wenn Borussia noch einmal einen Flow erleben möchte, und von einem Flow spreche ich ab 2 Siegen in Folge, zumindest mal ab 2-3 guten Leistungen in Folge. Wenn man mal ganz ehrlich ist, das haben wir ja seit 3 Jahren kaum erlebt oder fast nie erlebt. Dementsprechend würde ich behaupten, in Mainz irgendwie jetzt zumindest in dem Flow bleiben, zu gucken, wofür es reicht. Ich denke, dann kannst du da auch gewinnen, dann kannst du natürlich auch ein Unentschieden geben, aber Hauptsache wirklich stabil bleiben und mit einer ähnlichen Haltung in diese Partie gehen, und dann bin ich mir auch ums Derby nicht bange, dann am 9. März ist es, glaube ich, genau. Also so die Ausgangslage jetzt nach 23 Spielen für Borussia. Ich bin sehr erleichtert über die 3 Punkte und würde jetzt mal, bevor wir auch noch so ein bisschen die kleineren Themen ansprechen gegen Ende, dich einfach fragen. Ich habe mit Fabian in den letzten Wochen häufig drüber gesprochen, aber wie blickst du jetzt eigentlich so auf die Endphase? Wir haben jetzt einen Weg, der ins Pokalfinale führen könnte. Besondere Situation, Saarbrücken auswärts. Wir wissen schon, ein Halbfinale wäre in Lautern gegen eine Mannschaft, die in der zweiten Liga auch mit Friedhelm Funkel jetzt gerade keine Bäume ausreißt. Also dementsprechend, da ist eine Riesenchance. Und gleichzeitig haben wir viele kritische Themen rund um den Verein, rund um die Vereinsführung, rund um einfach die erste Mannschaft, die immer noch nicht aus dem Gröbsten raus ist. Also wie blickst du in der aktuellen Gemengelage auf Borussia, auch gerade wenn man sich ja in die ein oder andere Debatte reinbegibt in den sozialen Medien? Es ist ja durchaus eine diffizile Situation, wie in den letzten beiden Jahren oder in den letzten 3 Jahren auch, ne?
Ja, du sagst es. Also es ist tatsächlich so, dass jetzt durch, also jetzt, wenn ich erstmal vor das Spiel gegen Bochum denke, da war die Lage ja schon sehr feurig, sehr angespannt. Er hat schon das Schlimmste befürchtet. Man muss ja dieses Spiel gegen Bochum gewinnen. Das haben wir ja jetzt gewonnen. Und ja, mit all den Aufgaben, die dann noch auf einen zukommen, inklusive der großen Chance Pokalfinale, weil die Aufgaben ja machbar erscheinen. Ich habe es Fabian auch damals in einem anderen Zusammenhang gesagt. Ich bin ja schon ein ziemlicher Zweckoptimist. Also gehe eigentlich fast immer vom Schlimmsten aus, um dann nicht enttäuscht zu werden. So war es auch ursprünglich auch bei Saarbrücken. Das wäre wieder so ein typisches Spiel, was wir eigentlich verlieren müssten, irgendwie, wie auch immer. Ich mir das ja jetzt, konnte ich mir jetzt nicht vorstellen. Vor allem hatte noch ein viel makaberes Szenario im Endeffekt. Dass man quasi Saarbrücken überlebt und dann im Halbfinale gegen den Zweitligisten rausfliegt, was jetzt auch theoretisch ja möglich wäre. Ja, und die ganze Gemengelage jetzt mit der Vereinsführung und wie sich Borussia derzeit insgesamt entwickelt. Ja, ich habe so irgendwie die Hoffnung, dass man aus dem Ganzen, was gerade passiert, die richtigen Schlüsse zieht. Sei es intern, sei es in der Kaderplanung, sei es, wie die Mannschaft sich gerade verhält, wenn man so ein bisschen sich umhört und auch mal auf ein paar Experten auch auf Social Media so ein bisschen hört, dann gibt es da schon innerhalb der Mannschaft auch ein paar Kandidaten, die es ein bisschen zu wohl fühlen bei Borussia, und ich hoffe auch, dass das die Verantwortlichen sehen und dementsprechend handeln. Also, um es kurz zu machen, ich hoffe, dass man auf dem Platz in einen Flow findet, dass man das Bestmögliche aus dem Pokal herausholt und dass man aber auch intern versteht, das vielleicht auch als Warnsignal sieht, jetzt was in den vergangenen Wochen passiert ist, dass man sich nicht darauf ausruht, wenn es jetzt vielleicht besser läuft in den kommenden Wochen, und ja, daraus die richtigen Schlüsse zieht für die Zukunft, die langfristige Zukunft von Borussia.
Ja, und genau darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht, und ich komme am Ende immer wieder auf so ein paar Szenarien, wie die Saison jetzt zu Ende laufen kann. Jetzt nicht nur in Bezug auf die sportlichen Ergebnisse, sondern auch auf die Folgerungen daraus. Und ich würde sagen, das beste Szenario wäre, natürlich, wir halten irgendwie souverän halbwegs die Klasse, können das Pokalfinale erreichen, wie auch immer das ausgeht. Am Ende hätte man ein besonderes Ereignis, ich sage es ja schon fast mantraartig hier jede Woche, unterschätzt mir nicht die bloße Existenz von Borussia Mönchengladbach an einem Wochenende in Berlin im Ende Mai. Das wäre großartig und wäre wichtig, dass dieser Verein, der es eigentlich schon längst hätte schaffen müssen in diesen goldenen 10 Jahren zuletzt, das zumindest einmal zu erreichen, dass man ja das jetzt in so einer Zwischenphase erreicht, ich glaube, das wäre nicht gering zu schätzen. Und wenn sich daraus irgendwie folgern lässt, dass vielleicht so gewisse Vereinsoberen sagen, ah, vielleicht ist das doch gar nicht mal so ein schlechter Moment, um den Staffelstab weiterzugeben, um vielleicht diesen Verein in andere Hände zu geben, um vielleicht ein bisschen mehr noch umzuschichten, als das in den vergangenen Jahren auf so dieser sportlichen Leitungsebene gemacht wurde. Ich glaube, dann wäre Borussia Mönchengladbach damit am meisten geholfen. Sprich, Klasse halten, Pokalfinale erreichen, dieses großartige Erlebnis mitnehmen, am Ende dann irgendwie die ein oder andere Person gesichtswahrend da rauskommen lassen, weil ansonsten habe ich das Gefühl, dann ist es immer noch tatsächlich eher ein schleichender Absturz, vielleicht sogar im schlimmsten Fall ein Abstieg auf Raten, auch wenn wir dieses Jahr wieder mit halbwegs souveränem 12. Platz am Ende, scheinbar souveränem 12. Platz drinbleiben. Aber der Kader würde ja nicht besser werden. Und die Probleme wären ja immer noch da in diesem Verein. Also dementsprechend, das wäre so mein Traumszenario, was vielleicht auch noch realistisch ist im Vergleich zu anderen. Natürlich, am liebsten wäre mir, wir gewinnen 11-mal und vermöbeln Leverkusen im Pokalfinale 3-0. Ne? Aber das wird ja wahrscheinlich nicht passieren.
Vielleicht noch daran anknüpfend, weil du das mit den Vereinsoberen gerade erwähnt hast. Ich denke auch, dass die kommende Mitgliederversammlung, es wird ja irgendwann wahrscheinlich im April oder Mai stattfinden, das ist auch nicht mehr so lange hin, knapp 2-3 Monate, würde ich schätzen, dass da natürlich auch Borussia in irgendeiner Art und Weise, also sei es, also ich schippe das jetzt mal ein bisschen außen vor, mit der ganzen Finanzgeschichte, wird da wohl hoffentlich mal schauen, dass man wieder seriös wirtschaftet im Verein, aber dass dann jetzt nicht wieder so ein, ja, so ein Hin und Her bei der sportlichen Perspektive wahrnimmt, die Ziele, die an Wirkus sich steckt, dass das halt jetzt mal ein bisschen klarer wird, worauf Borussia eigentlich jetzt setzt, wo man hin möchte. Da fehlt mir auch so ein bisschen die Stringenz, auch die Kommunikation generell nach außen hin, dass es halt im Endeffekt man abhängig ist von Interviews, um ein bisschen mehr zu verstehen, um nachvollziehen zu können, was bei Borussia eigentlich gerade ja intern thematisiert wird, aber auch das Präsidium. Ich habe jetzt leider nichts im Vorfeld herausfinden können genau, aber ich meine, die Amtszeit müsste 2024 für die Herrschaften enden, deswegen müsste da eine quasi Wiederwahl anstehen. kann ich jetzt nicht bestätigen, aber auch da könnte ich mir vorstellen, dass es ja unter Umständen zu weiteren Veränderungen kommen könnte innerhalb des Präsidiums. Aber auch nur geraten, kann ich jetzt hier nicht versprechen.
Aber wie auch immer, auf jeden Fall ist ja ein Fußballverein wie Borussia auch eher nur eine Scheindemokratie. Ne? Also es ist ja auch nicht so, dass die Mitglieder von denen ja auch nur wenige vor Ort sein werden, weil, also es wird einem jetzt auch nicht gerade einfach gemacht. Sowas findet immer unter der Woche statt, nur in Mönchengladbach. Es gibt keine Online-Partizipationsmöglichkeit irgendwie. Und ist es ja auch so, dass die Mitglieder nicht direkt den Präsidenten wählen, sondern das macht ja der Aufsichtsrat. Also das sind auch Themen. Also wenn es soweit ist, kann man sich das auch nochmal, dieses Gebilde einfach mal ein bisschen detaillierter anschauen. Aber ja, also du sprichst viele, viele Wahrheiten an, denke ich, ne? Und auch viele offene Fragen, viele mögliche Weichenstellungen, die der Verein vielleicht jetzt auch vornehmen sollte. Ansonsten habe ich gesagt, zum Abschluss wollen wir hier noch ein paar sonstige Themen rund um Borussia ansprechen. Da hätte ich jetzt einmal ein nicht so schönes Thema, und zwar die U23, die jetzt nochmal einen Platz abgerutscht ist hinter den FC Wegberg Beek, und da wird es langsam richtig duster, um nicht zu sagen zappenduster. Also nach dem starken dritten Platz in der Vorsaison läuft das in dieser Spielzeit richtig schlecht. Nur noch Aalen, Velbert und Lippstadt hinter Gladbach. Wenn Duisburg absteigt, wonach es aussieht, dann wäre der jetzige Platz sogar schon Abstiegsplatz. Also die U23 sollte irgendwie diesen Klassenerhalt schaffen, weil ansonsten haben wir auch da ein Problem, weil eine U23 in der fünften Liga haushalten ist nicht so geil.
Ja, stimme ich dir zu. Dann schien wohl der Adalas im Sommer dann doch zu groß gewesen zu sein, wie es scheint. Man hat ja einige Leistungsträger verloren, dieser, sage ich jetzt mal, erfolgreichen U23-Mannschaft. Nichtsdestotrotz ja, muss man einfach den Anspruch haben, in dieser Regionalliga auch mit den ein oder anderen gefragten Talent, das ja auch dann teilweise auch bei uns in den Profikader zumindest diskutiert oder auch schon Einsätze hatte, dabei ist, dass wir da oder auch dass teilweise Spieler aus unserem weiteren Kreis, die wir auch bei den Profis trainieren, da auch zum Einsatz kommen, man da trotzdem irgendwie nicht von der Stelle kommt, ist schon eine gewisse Art und Weise besorgniserregend. Ich hoffe, dass man das noch irgendwie abwendet. Ist auch in Bezug der Personalie Eugen Polanski auch eine kuriose Entwicklung, wenn man bedenkt, dass er noch so vor knapp ja, halben, dreiviertel Jahren Thema zum Chefposten bei Borussia war und man jetzt darüber spricht, dass er quasi diese Mannschaft vor einem Abstieg bewahren muss in der Regionalliga. Ist alles kurios, ist alles nicht schön und ich würde auch sagen, man muss es unbedingt vermeiden, da abzusteigen in der fünften Liga. Da haben wir auch in entsprechender Art und Weise auch keine guten Argumente mehr für Talente, die ja auch, sag ich jetzt mal, im U19- und U17-Bereich schlummern, die dann wertvolle Spielpraxis verlieren könnten, weil Regionalliga ist nochmal was ganz anderes als Oberliga.
Deswegen U23 bitte irgendwie in die Punkte kommen, damit man da den Klassenerhalt noch schafft. Ansonsten Stichwort nicht schön, das trifft auch zu auf Mamadou Doucouré. Erneut lädiert der Mann, der Franzose, wird den Verein jetzt nach 8 Jahren im Sommer auch endgültig verlassen. Haben wir auch schon oft thematisiert. Ich weiß noch, als er dann für 1-2 Minuten eingewechselt wurde in der Corona-Spielzeit, müsste dann irgendwie April 2020 gewesen sein, hat er dann in der ersten Mannschaft kurz mal reingeschnuppert, aber Verletzung reihte sich an Verletzung und da kann man nur sagen, alles, alles Gute wünschen und vielleicht ist da eine Profikarriere noch irgendwie möglich. Ich glaube, es wird immer unrealistischer, aber das ist ja nicht alles im Leben. Deswegen, ne, Hauptsache irgendwie gesund bleiben und einen vernünftigen Weg finden für den weiteren Lebensweg für Mamadou Doucouré.
Dem kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, dass das auch für ihn mental sehr belastend war die letzten Jahre, was man so teilweise dann gehört hat. Immer wieder von Verletzungen, Vertrauen in den Körper verloren, zurückgeworfen von immer wieder und denselben oder ähnlichen Verletzungen. Mir tut er in dem Sinne auch wirklich leid, dass man natürlich seine ganze Jugend quasi dafür kämpft, Fußballprofi zu werden und dann macht der Körper am Ende nicht mit. Ist eine tragische Geschichte und nach 8 Jahren ist es dann leider bei Borussia zu Ende und ich hoffe und wünsche ihm auch in dem Sinne nur alles Gute für seine weitere Zukunft, wie auch immer er sie auch gestalten möge.
Und ansonsten gab es so viele Themen in der Fußballwelt, von dem angekündigten Tuchel aus über das Groß-Comeback und natürlich das Überthema schlichthin, die Investorensuche der DFL, die jetzt abgeblasen wurde oder abgebrochen wurde. Und da halte ich es am Ende mit den Worten der Union-Fans: Spiel, Satz und Sieg. Und ich denke, um jetzt den Podcast nicht ausarten zu lassen, es bleibt ein Borussia-Only-Podcast und dementsprechend schauen wir jetzt nach Mainz. Etwa 7.000 bis 8.000 Borussen werden dort erwartet und ja, wir müssen die Jungs da nach vorne schreien, dass es da am besten zum ersten Mal seit Jahren mit einem zweiten Sieg in Folge klappt. Jonas, hat Spaß gemacht wie immer. Wir hoffen, euch da draußen auch. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.